SRF 3.
Herzlich willkommen zu Nachtwacht. Das ist die Sendung, wo ihr eure Geschichten erzählt. Und heute haben wir ein ganz spezielles Thema. Es gibt ja Situationen, wo man sagt, das war jetzt das Schwierigste, was ich je machen musste. Was war das bei euch? Welches war euer schwerster Gang? Und was hat die Situation oder das Erlebnis, was hat das in eurem Leben verändert? Das Telefonnummer, Gratisnummer 0800 00 22 20 0800 00 22 20. Und anfangen will ich mit der Bea, das ist Barbara. Sali Bea.
Sali Barbara.
Bea, was ist passiert? Was war der schwerste Gang gewesen?
Mein schwerster Gang war, vor nicht sehr langer Zeit eigentlich mein ältester Sohn gestorben ist und ich das erste Mal musste, ja, mich mit dem stellen und in Beerdigen war wirklich der schwerste Gang gewesen. Und es ist eigentlich jetzt ein andauernder schwerer Gang, weil ich muss ja jetzt weiterleben damit. Mhm.
Magst du ein bisschen darüber erzählen, was dann passiert ist, wieso dass er gestorben ist?
Ja. Er ist der älteste von meinen drei Kindern und eigentlich ganz ein Aufgestellter gsi immer. Mhm. 29, hat aber etwa die gesundheitliche Probleme gehabt und mit denen ist er einfach nicht fertig geworden. Es hat ihn immer halt ein bisschen mehr belastet, als vielleicht auch wir alle gefunden haben, wäre nötig. Ihn hat es einfach total mögen, wenn er nicht zu weg war. Und dann hat er halt, ist ein Vorfall gewesen, ein Unfall, ein kleiner. Und von dem hat er sich gesundheitlich einfach nicht erholt. Und er ist einfach mit dem nicht mehr zu Schlag gekommen. Und ist dann wirklich an dem verzweifelt, dass er einfach keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat.
Also er hat einen Suizid gemacht?
Ja.
Jetzt hast du gesagt, dass wir haben es manchmal gar nicht so mitbekommen, dass er wie war. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen schildern. Also, die Krankheit, die er hatte, das war das. Und wie hat er sich dann zurückgezogen?
Er hat sich schon zurückgezogen, aber er hat schon kommuniziert zu uns, ja, der Familie, auch das Geschäft. Und die haben ihn auch unterstützt. Also er hat einfach halt selber einfach irgendwie die Hoffnung verloren. Mhm. Er hat dann gemeint, ja, das stimmt nicht, wenn die Ärzte ihm sagen, das wird wieder gut. Er hat einfach gespürt, wie es ihm immer schlechter geht. Und vor allem hat er halt Mühe gehabt, wenn er gemerkt hat, dass er körperlich eingeschränkt ist. Für ihn ist Sport sehr wichtig gewesen. Und er hat gesagt, er kommt nicht damit zu Gang, wenn er weiss, dass er einfach nicht mehr kann Sport ausüben, das Leben nicht mehr so geniessen.
Was war es denn für eine Krankheit, die er hatte?
Also eine richtige Krankheit hat er in dem Sinn nicht gehabt. Er hat sich eine Sportverletzung zugezogen, mhm, und hat sich am Rücken irgendwie verletzt gehabt. Mhm. Und das ist einfach nie besser geworden. Und es ist am Anfang halt ein bisschen leider falsch gelaufen, ein bisschen falsch behandelt worden. Und er ist dann in die Behandlung von einem Sportarzt. Der hat ihn sehr unterstützt und hat ihm auch zu verstehen gegeben, dass da wirklich etwas ist, aber das bessert dann schon und ist eben dann einfach nicht besser.
Und das hat ihn abgezogen. Hast du ihn als Kind schon so erlebt gehabt, dass ihn vieles hat vielleicht abgezogen? Also unglücklicher im Moment, dass ihn das sehr unglücklich gemacht hat?
Unglücklich nicht, aber er ist als Kind schon immer ein bisschen um seine Gesundheit mehr besorgt gewesen als vielleicht andere Kinder. Ja, ja. Also wenn er eine Grippe gehabt hat, dann hat er fast geschaut, wie viel Fieber er hat und so. Aber er ist eben neben dem auch sehr ein ein aufgestelltes Kind gsi, hat er können, hat er das Talent gehabt, um so ein bisschen Comedy zu machen. Und wenn er gesundheitlich gut dran gsi ist, dann ist einfach alles tipptopp gsi. Und sobald einfach etwas im Körper gsi ist, wo ihm wehtun hat, dann ist er einfach sehr, sehr traurig gsi, hat dann einfach Angst gehabt, es wird nicht mehr gut. Er hat dann eben vor ein paar Jahren auch effektiv etwas gehabt, wo ganz schlimm war. Er hat einen Tinnitus gehabt, wo er im Bus sich eingefangen hat, wo der Lautsprecher irgendwie übertönt hat. Und dann ist das ganz schlimm gewesen. Und hat sich aber von dort dann auch irgendwann wieder erholt gehabt. Auf jeden Fall, wir als Familie haben immer Angst gehabt, haben einfach gewusst gehabt, dass wenn er etwas hat, wo einfach vielleicht ein bisschen anders ist, dass er einfach mit dem weniger gut zugegangen kommt.
Mit 29 hast du ja gesagt, also hat er nicht mehr bei euch gewohnt, nehme ich jetzt mal an. Also ist weg gewesen. Hast du ihn dann, also vielleicht müssen wir über das Leben vorher und über das Leben nachher reden. Also das Leben vorher ist wie dann gewesen? Also du bist Mutter, das ist eine Familie, das sind andere Kinder, er ist ausgezogen, wahrscheinlich schon länger. Und wie hast du ihn dort wahrgenommen? Was für ein Kontakt, was für ein Leben ist das gewesen?
Also es ist eben so gewesen, vor 14 Jahren haben sein Vater und ich uns getrennt und scheiden lassen. Und eben bis vor einem halben Jahr so hätte ich wahrscheinlich müssen sagen, der schwerste Gang ist gewesen, wo wir den Kindern haben müssen sagen, dass wir uns trennen.
Ja.
Erstmal.
Ja.
Das ist aber dann eigentlich, das ist wirklich sehr schwierig gewesen. Ich habe immer gefunden, das ist das Schwerste gewesen, was ich machen musste. Aber die Kinder haben das akzeptiert und wir haben nachher immer sehr einen guten Kontakt gehabt miteinander. Und er ist dann bei seinem Vater geblieben, weil er hat einfach nicht aus dieser Wohnung ziehen wollte. Und ich bin mit einem anderen Kind im gleichen Dorf in eine andere Wohnung.
Ja, aber der Kontakt, der war immer da.
Immer.
Und der war auch da, bis eben der Moment passiert hat, wo er sein Leben aufgegeben hat.
Ja, er war sehr intensiv auch. Und er ist ein paar Wochen, bevor er ganz, ganz schlecht weg war, ist er auch bei uns gewesen, hat bei uns gewohnt, weil er einfach allein daheim nicht so zu Schlag gekommen. Ja. Er hat sich halt nicht mehr gekocht und nichts. Und dann haben wir ihn zu uns genommen. Und er hatte eben die Aussicht gehabt, in eine Reha zu gehen. Der Doktor hat gesagt, es bringt nichts, ihn ins Spital zu bringen. Dort sind sie ein bisschen überfordert mit dem, aber er will ihn in eine Reha überweisen, weil dort kann man ihm helfen, die Muskulatur wieder irgendwie aufbauen und vielleicht die Schmerzen wieder ein bisschen zurücksetzen. Und das hat ihm sehr Hoffnung gemacht und dann haben wir ihn zu uns genommen und haben gesagt, so lange bis du dann in die Reha gehst. Und der Doktor hat sich sehr bemüht, dass er auch gehen konnte. Und dann ist nach ein paar Tagen ist von der Krankenkasse die Absage gekommen,
dass sie das nicht.
Ja, und dann ist für ihn dann irgendwie wirklich eine Welt zusammengebrochen.
Wie viel kurz darauf haben, ist es nachher passiert?
Nachher ist es so vielleicht 2 Monate. Zweieinhalb Monate vielleicht. Er war bei mir 4 Wochen gewesen.
Ja.
Und nachher ist er heim wieder in seine Wohnung, hat dann gesagt, er wolle dort wieder ein bisschen selber wieder probieren, mit ein bisschen Turnen und Therapie und so.
Also du hast eigentlich nichts so gespürt gehabt. Jetzt müssen wir auf den Moment kommen, wo du, was wahrscheinlich der schwierigste Gang war, ein Telefon überzukommen oder wie auch immer die Nachricht gekommen ist und dann wahrscheinlich der schwierigste Gang, den Sohn nochmal zu sehen.
Ja, genau.
Was war das gewesen für dich?
Ja, das Schlimmste bis jetzt. Ich muss eben sagen, er hat das ja etwa dir gesagt, wenn er einfach nicht besser zu Weg wird, sieht er bald keine andere Möglichkeit mehr, aber ich müsse keine Angst haben, das passiert ihm nicht so schnell. Er hat auch Angst davor. Und scheinbar hat er halt nachher eine Methode gefunden, die sanft genug war. Er hat sich im Internet erkundigt gehabt. Und wir haben ja alle irgendwie Sorgen gehabt um ihn und Angst gehabt. Aber dass es dann effektiv wirklich passiert, mit dem rechnet man dann halt gleich nicht. Und der Moment, wo ich es erfahren habe, wo sein Vater mir das ist sagen, weil es ist passiert in seiner Wohnung. Er war bei ihm auf Besuch für ein paar Tage und hat das in der ersten Nacht beim Vater hat es gemacht und hat das aber ganz sanft gemacht, dass wir dann haben können wissen, er hat nicht mehr leiden, man hat ihn noch gut können anschauen, es ist niemand drin reingezogen worden. Aber dann, zwei Tage später, erstens eben der schlimmste Moment, wo mein Ex-Mann gekommen ist und ich ihm das gerade schon fast da gesehen habe, dass er etwas ganz Schlimmes sagt. Und nachher zwei Tage später ihn das erste Mal gesehen. Einfach gehen mit dem Gedanken, ich gehe zu meinem toten Kind.
Mhm.
Und, ja,
das kann man sich nicht vorstellen.
Nein, das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe vor 6 Jahren ist von einer Freundin der Sohn gestorben und ich bin dort viel mit ihr zusammen gewesen und habe den Sohn auch gekannt von ihr. Und ich habe da immer gedacht, das ist das Schlimmste, was einer Mutter passieren kann. Und, aber schlussendlich, man kann sich echt nicht vorstellen, wenn es dann wirklich so ist. Und auch eigentlich die Art und Weise, wie man das Kind dann verloren hat, ist dann irgendwie manchmal auch fast so ein bisschen, kommt dann gar nicht darauf an, man hat einfach wirklich sein Kind nicht mehr.
Also ist das auch 4 Monate später noch so, dass du das wie nicht darauf ankommt, wegen was dass er gestorben ist? Oder kommt das jetzt auch auf als ein Bild?
Ja, das kommt natürlich auf. Das sind halt dann wieder andere Sachen, die einen dann
beschäftigen,
weil man hat dann das Gefühl, hätte man es können verhindern. Mittlerweile wissen wir schon, dass man es wahrscheinlich nicht hätte können verhindern, dass wenn er jetzt halt das so für sich hat wollen. Und wir haben sehr viel Gespräche gehabt, wir haben so viel probiert und er hat sich halt so verschlossen gehabt in sein Leiden. Man ist gar nicht mehr an ihn angekommen.
Und das, dass er immer das wieder mal gesagt hat, dass er gesagt hat, keinen Ausweg mehr, das habt ihr dann ja auch nicht einfach nur so 1:1 als Hilferuf angeschaut.
Doch, also wir haben das angeschaut und es ist dann auch vorgesehen, dass er in eine Klinik gekommen wäre. Er hat sich vorher gewehrt gehabt, dann hat er aber selber wirklich gefunden, mal okay. Und die Klinik hat ihn aber noch nicht gar können aufnehmen, wo der Arzt ihn anmelden wollte. Und das ist dann wirklich in diesen Tagen, bis er hätte können eintreten.
Ist die Verzweiflung so gross geworden?
Ja.
Jetzt ist ja das nicht lange her, oder?
Mhm.
Wie hat sich das Leben von dieser Familie verändert? Nur schon auch die Zusammensetzung der Familie, auch wenn ihr irgendwo ja nicht mehr zusammenlebt im Mond, aber wie hat das eingegriffen in eure Familie?
Ja, es hat einfach eingegriffen. Es ist einfach eine totale Lücke da. Es ist so eine Lücke da, die wahnsinnig wehtut und das kommt immer höher im Moment, wenn dann die anderen Kinder kommt der eine, der Jüngste, wohnt noch bei mir. Die Tochter wohnt auch, hat selber eine Wohnung. Und das sind einfach, wie halt, ja, es ist natürlich gleich darauf, aber ist irgendwann die Weihnachten gekommen. Das ist ganz furchtbar gewesen. Und man hat immer das Gefühl, man ist sich ja immer gewöhnt gewesen. Er ist einfach auch rum gewesen. Und jetzt wird einfach uns allen immer wieder bewusst, er ist nicht mehr da.
Mhm.
Und auch mein Ex-Mann hat zusammen mit den Buben nochmal Wanderungen gemacht und das ist für die so ein richtiges Ritual gewesen, dass die das immer wieder gemacht haben und für sie wird das jetzt auch so sein, sie werden nur noch zu zweiten gehen. Und
jetzt sagt man ja immer, also nicht nur die Eltern, auch die Geschwister, die leiden ja extrem. Also ich habe irgendwann einmal einen Film gesehen über Geschwister, die ihre Brüder verloren haben durch einen Suizid. Und die haben sich dann Hilfe müssen holen. Ist das bei euch auch so, dass ihr irgendwo Hilfe holt, dass ihr zu euch schaut?
Ja, das schon. Also meine Kinder, die Tochter hat gesagt, sie will das einfach machen, wenn sie wirklich das Bedürfnis spürt. Jetzt sagt sie, kommen sie eigentlich im Moment noch zu Gang.
Ja.
Und das ist aber manchmal, habe ich gehört, auch so, dass das erst irgendwie später, nach einem Jahr oder so, oder noch später erst kommt.
Ja.
Und der Sohn, der hat irgendwie sich schon so eine Therapie hat er ein bisschen in Anspruch genommen. Und er macht das aber super. Er ist 21 und ja, ich bin total stolz auf ihn, wenn er das macht. Ja. Also, er redet auch offen. Manchmal probiert er sogar mich zu trösten. Ja. Und ich bin eigentlich die, wo jetzt dann wird in eine Selbsthilfegruppe gehen.
Selbsthilfegruppe von Familien, wo etwas Ähnliches passiert ist?
Ja, von Eltern, wo das Kind so verloren haben, ja.
Ja.
Und ich habe einfach auch eine Weile gemeint, es geht. Mein Leben ist jetzt eigentlich wirklich so ein emotionales Auf und Ab. Ich kann jeden Tag probieren, irgendwie den Alltag zu bewältigen. Ich stehe immer auf und denke, jetzt muss ich irgendwie dadurch. Und dann sind einfach so viele Sachen, die einem erinnern, das braucht manchmal, kommt einem etwas in die Finger oder ein Foto oder ein Lied. Ein Lied, das einem irgendwie erinnert. Und dann ist es einfach vorbei und es geht mir einfach dann ganz schlecht.
Aber du gehst schon in eine Therapie?
Ja.
Du machst etwas?
Ja, das mache ich, weil ich habe einfach gemerkt, ich muss sonst, ich muss ja weiterleben. Also, ja.
Ist es ein Müssen? Also hast du das Gefühl, es ist ein Müssen jetzt, weil sich alles so drastisch verändert hat?
Es ist nicht ein Müssen, weil ich lebe eigentlich gern. Es war bei mir auch nie ein Thema gewesen, wenn man manchmal sagt, dass das dann die Angehörigen nachher plötzlich auch in Gefahr kommen. Aber es fällt mir viel schwerer jetzt.
Mhm.
Weil es ist einfach, es tut einfach immer weh. Mhm. Und es kommt immer etwas ob sie. Und was auch sehr weh tut, ist, ich kann nie sagen, ja, das bessert dann einmal. Weißt zum Beispiel, wenn man vielleicht irgendetwas erlebt hat, wo ganz schlimm ist, eine Trennung oder so, dann kann es einem auch ganz schlecht gehen. Und dann kann man aber sich sagen, ja, irgendwann wächst Gras drüber ein bisschen.
Ja. Ja.
Und da wird zwar Zeit vergehen, aber ich denke, die Wunde kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass die irgendwann einmal weniger wehtut.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Es ist ja auch eben so, wenn so Familienfester sind und die Familie zusammenkommt, dass einfach immer der Stuhl, der bleibt leer.
Ja.
Oder ein Leben lang bleibt der leer. Was hast denn du, wenn wir jetzt noch vielleicht im Positiven, wenn du jetzt so an deine Zukunft denkst, wie alt bist du?
56,
also irgendwie so 10, 20 Jahre weiter. Was, hast du das Gefühl, dass sich das Leben noch mal ganz könnte doch verändern? Oder dass das jetzt einfach so gleich weiterläuft?
Das ist schwierig.
Das ist eine schwierige Frage, ja.
Probieren, was ich einfach mir gesagt habe, dass ich vielleicht bewusster leben will. Bewusster leben und mir vielleicht bewusster Gutes antun, wo ich vorher vielleicht weniger klar gesehen habe. Und,
ja.
Oder dass ich jetzt auch bewusster Sachen, die ich nicht so gut finde, dass ich die halt eher dann ablehne. Und nicht einfach... Ja, damit einfach die Lebensqualität einigermaßen sich von dem ein bisschen verbessern kann.
Los, ich wünsche dir wahnsinnig viel Kraft. Ich glaube, es geht allen so, die jetzt dir zugelassen haben. Und ich danke fürs Gespräch.
Ja, ich danke dir auch vielmals.
Und alles Gute.
Merci vielmals.
Ciao, Bea.
Ciao, Barbara.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Ja. So geht es einem in Nachtwach. Es ist auch natürlich ein schwieriges Thema, ein trauriges Thema. Der schwerste Gang, 0800 00 22 20 für weitere Geschichten, für beeindruckende Geschichten. Und am Telefon haben wir jetzt Rina. Das ist Barbara. Hallo Rina.
Hallo, Barbara.
Der schwerste Gang. Was ist dir passiert? Was ist da?
Mein schwerster Gang bis jetzt in meinem Leben war, Ich wollte meiner Mutter sagen, oder habe es gesagt, dass ich mit 12-jährig sexuell missbraucht wurde. Aber ich hatte sehr Angst vor der Reaktion, wie sie reagiert. Und, sie hat mir auch gerne gesagt, wie ich mich anlegen soll für den Ausgang, und so, wie halt Mutter, Tochter und so.
Ja.
Und dann habe ich es noch nicht gesagt. Ich habe einfach neben mit 12 bin ich missbraucht worden und mit 20 Jahren konnte ich es dann sagen. Ich hatte einfach das Gefühl, es ist meine Mom, ich muss ihr das sagen. Und
Also,
ja.
du hast 8 Jahre eigentlich gewartet.
Ja.
Und in diesen 8 Jahren, wie ist dir da
Ja.
gegangen?
Ich habe es wie verdrängt. Also, er hat mir dort mal gesagt, wenn ich irgendjemandem etwas sage, der bringt meine Familie um, so blöd ist das. Und, aber ich einfach meine Familie wollte schützen.
Du bist 12 dort und
Ja.
ist das ein Bekannter in der Familie?
Nein.
Ein Unbekannter, den du nicht
Ja.
gekannt hast?
Also einfach,
Du
ich bin
bist.
aber
Ja,
ein Match schauen, das war einer, der gespielt hat.
Und ist das an einem Abend passiert,
Ja.
wo du draußen warst?
Ja.
Du bist heimgekommen und deine Mutter hat dir nichts angesehen?
Scheint nicht, nein. Und sie macht sich auch wegen dem sehr Vorwürfe. Und als ich es gesagt habe, ist die erste Reaktion von ihr, also, ja, dass sie mich gefragt hat, ja, jetzt lügst du mich an, oder? Nein, so, nein, Mann. Ich spasse mit dem nicht. Und, ja.
Also es war für dich ganz ein schwieriger Moment, deiner Mutter das zu sagen, weil du irgendwie das Gefühl hast, du hast ein schlechtes Gewissen gehabt.
Ja, einerseits das, aber dass er es erst nach 8 Jahren gesagt hat. Und andererseits hatte ich auch Angst vor ihrer Reaktion, dass sie mich nicht ernst nimmt, wie sie am Anfang auch nicht hätte können. Aber ich verstehe ihre Reaktion. So sollte ich denke jetzt mal, als Mutter willst du das, ja,
Willst du das auch
mach,
nicht wahrhaben? Klar, das
ja,
ist
genau.
klar, dass dir
Und
deiner
eben das,
Tochter das
ja.
passiert.
Und ich habe auch das Gefühl, dass sie eben die 8 Jahre nichts hat mitbekommen und es nicht gemerkt hat, weil sonst Mütter spüren das schon noch. Und dann hat sie
Ja.
sich auch noch Vorwürfe gemacht. Eben, ja.
Wie hast denn du das eben in diesen 8 Jahren gemacht? Das musst du schon noch ein bisschen erzählen. Also
Durch
was?
Aggressionen. Also ich bin recht, ich habe viel Krach mit der Schwester, mit der Geschwister. Ich bin so aufmüpfig gewesen. Ich hatte gerne mit den Eltern. Und ja, meine Schwester, also meine Mama hat dann mit meiner Schwester geredet, weil es sehr belastet hat. Die Schwester mal zu mir gekommen und hat gesagt, ja, jetzt verstehe ich alles. Jetzt ist mir klar, wieso dass du so schwierig bist in diesem Alter.
Du bist ja jetzt noch jung, gell? Du bist
Ja.
24.
Ja.
Dass du dort so schwierig gewesen bist. Und was mich auch noch wundernimmt, ist so, dass es keinen Ort gegeben, keine Person gegeben, wo du das irgendwann einmal jemandem erzählt hast. Das hast du alles für dich behalten.
Nein, mit 16 haben wir es an unserer besten Kollegin gesagt. Und die ist dann auch mit mir, als ich 18 war, zur Polizei gegangen. Und sie hat mich quasi dazu überredet und hat gesagt, so, jetzt gehen wir. Fertig, ich habe nicht wollen, weil ich einfach keine Angst hatte. Und ja. Und es ist wie in einem blöden Film. Also er ist dann, das, was ich von ihm gewusst habe, ist nicht also hat es nicht mehr gegeben. Und ich habe jetzt mittlerweile das Gefühl, dass ich nicht die Einzige bin gewesen.
Also hat
Und
man herausgefunden, wer er ist?
nein.
Nie.
Nein.
Du hast auch keine Täterbeschreibung können machen.
Mal, ich hab erzählt, aber das war ja dann 6 Jahre her. Gewesen.
Ja.
Ich habe erzählt, wie er dann hat ausgesehen, was ich mich
Ja.
noch daran erinnern konnte. Und es ist, ja, ich habe sehr viel verdrängt. Ich habe auch das meiste mit Verdrängen gemacht. Und,
Was wäre denn gewesen? Oder was hättest du dir gewünscht in dem Moment? Also, Wäre denn so gewesen, mit 12 wirst du missbraucht, vergewaltigt, kommst du heim, wäre es für dich am besten gewesen in dem Moment, du hättest das irgendjemandem können erzählen können, was hättest du dort gebraucht in dem Moment?
Das weiss ich gar nicht.
Weisst du nicht?
Nein. Ja. Ich denke, bis jetzt, ich bin ja nie psychologisch betreut worden und ich habe das Gefühl, ich habe es gut verarbeitet.
Für dich so?
Ja, für mich allein halt einfach mit den Aggressionen. Ich habe am liebsten auch alles kaputt gemacht. Manchmal schon Leute geschlagen.
Und der Gang, der schwerste Gang der Mutter, das zu sagen, hat das nachher etwas verändert?
Irgendwie schon und irgendwie nicht, weil ich habe ja eigentlich gewusst, wie sie reagiert. Und,
also mit Misstrauen zuerst und nachher?
Ja. Und nachher und dann hat sie am liebsten wollen, dass ich zu einem Psychiater gehe oder Psychologe. Und ich habe einfach das Gefühl, das brauche ich nicht. Und ich habe jetzt noch das Gefühl, dass ich es nicht brauche. Aber ich merke einfach wieder, dass meine Mom, manchmal glaubt sie mir und manchmal habe ich das Gefühl, zweifelt sie dran. Weil ich eben so lange habe gewartet und weil sie nichts gemerkt hat. Und wir haben dann auch später mal Krach gehabt. Ich habe ein Foto auf Facebook gepostet. Und dann hatte ich mich toll geschminkt, aber keinen Ausschnitt oder so. Dann hat sie gesagt, ja, dann siehst du jetzt, wenn man sich so macht, dann ist ganz klar, dass die Männer angezogen werden und so. Und dann bin ich wirklich, das war vor meinem kleinen Bruder, bin ich ausgerastet und habe gesagt, Mama, ich war 12-jährig. Ich habe Rauchlegenpulli an, Skijacke und mich gar nicht geschminkt mit 12. Ich glaube, das, ja.
Was ist denn für dich das Schlimme, dass, also ich meine, nein, es ist schlimm, muss man ja sagen, wenn die Mutter einem das nicht glaubt. Und vielleicht einfach die Frage, wie kannst du denn mit dem jetzt umgehen? Das, es ist ja, ich finde, es ist total schwierig, wenn eine Mutter immer einmal sagt, sie glaubt es und andererseits das aber in Zweifel zieht und dann eben so mit Reaktionen kommt, bist du ja fast selber schuld, oder? Das ist ja dann vielfach auch noch so die Reaktion. Wie machst du das? Also wie kannst du mit deiner Mutter, eigentlich bräuchtest du ja jemanden, wo du darüber könntest reden.
Ja, also ich habe es dann auch einfach vor du wirklich meinen besten Kollegen erzählt. Und ich habe halt jetzt mehr der Halt bei den Kollegen als bei der Mutter. Und ich weiss nicht, ob sein Vater weiss. Das weiss ich nicht, weil ihm habe ich es nicht gesagt. Ich weiss nicht, ob sie mit ihm darüber geredet hat. Aber handherum wäre ich froh, wenn er es nicht weiss, weil ich weiss, er würde alles machen für uns. Und ich weiss nicht, wie weit er gehen würde. Gut. Der Typ, der mich missbraucht hat, der ist, ich weiss ja den Namen, oder hat den falschen Namen gewusst und der wäre Gefahr nicht, aber ja, aber ich weiss nicht, wie er würde reagieren. Und jetzt auf mich hat er nie irgendwie etwas gesagt oder so, wie ist das dann gegangen oder erzähl mal, er hat nie mit mir darüber geredet und darum denke ich, dass sie ihm das so nicht gesagt hat.
Das findest du eigentlich gut oder findest du es nicht gut? Wäre es nicht schön, wenn die Familie das wüsste? Oder richtig?
Es wäre richtig. Aber ich denke, sie können mir jetzt auch nicht helfen, weil ich habe das Gefühl, ich habe das verarbeitet. Gut, ich kann auch darüber reden.
Ja.
Mir würde es auch nicht viel bringen, wenn es der Eltern tut, weiss ich so nicht. Wenn der Vater auch nicht weiss, ja, sie können mir da dabei nicht helfen. Ich habe selber das gemacht. Oder ja, verdrängt, verarbeitet.
Ja.
Okay. Ich weiß nicht, ob es etwas geholfen hat.
Ich danke dir, dass du darüber geredet hast. Und,
danke auch.
Ich weiss jetzt nicht, wie ich Leute dir, eventuell Leute dir die Redaktion noch schnell zurück.
Also, ist gut.
Weißt du, so einfach für ein Hintergrundgespräch vielleicht, hm?
Ja.
Gut.
Danke.
Danke vielmals. Ciao, Rina.
Merci.
Tschüss. Ja, das sind Geschichten rund ums Thema, das war mein schwerster Gang. 0800 00 22 20. Ich will noch schnell einen kurzen Hinweis machen auf die nächste Sendung, dann geht es dann um den Rausch. Also nicht jetzt eigentlich der richtige Rausch, dann wenn man vielleicht betrunken ist, sondern wenn man im Rausch ist. Wieso sucht man echt den Kick immer wieder? Sei das in der Höhe, in der Tiefe, sei das irgendwo. Also ein berauschendes Gefühl haben. Eure Geschichten interessieren uns. Wenn ihr Lust habt, dann schreibt uns an nachtwach@srf.ch. Das ist der Abstecher auf den Dienstag der nächsten Woche. Wir sind aber jetzt immer noch mitten in dieser Sendung. Und wie gesagt, es geht um das Thema «Mein schwerster Gang». Und jetzt ist Nelly am Telefon. Das ist Barbara. Sali Nelly.
Ciao, Barbara. Das ist Nelly.
Ha. Schwerster Gang. Das ist eine schwierige Geschichte, eine schwere Geschichte, oder, die du uns erzählst.
Ja, das war vor 16 Jahren, als ich die Diagnose hatte, Brustkrebs. Mhm. Und ich bin die Diagnose mit meinem Magen abholen und habe daheim vier Kinder gewartet, von 6 bis 16 Jahren. Und meine Mutter, und ich habe nicht gewusst, wie ich diesen Gang gehen soll, ihnen das sagen. Also für mich ist so eine Welt zusammengebrochen und ich habe gedacht, jetzt habe ich so das Urteil gefasst dort. Und ich weiß, dass wir dann noch zu Nachbarn sind, auf dem Haus sogar. Also ja, mich irgendwie sammeln oder ich weiß, dass ich dann so gerannt habe, einfach das Gefühl gehabt, wie sage ich jetzt das diesen vier Kindern? Und also ich habe das ganz offen müssen sagen, das müssen sie ganz klar wissen mit meinen Ängsten. Und, mhm. Und das war so ein schlimmer Gang gewesen, und ich muss jetzt hinfügen, dass ich das in den letzten 2 Jahren auch immer wieder, genau wegen dem gleichen Gang, immer wieder die Diagnose gefasst habe. Es war wieder da etwas, es war wieder hier etwas gewesen. Und der Gang ist bis zum heutigen Tag einfach weitergegangen. Also ich hatte 11 Jahre, ist das jetzt zum Guten gewendet und hat das wieder angefangen. Und jetzt die letzten 2 Jahre immer wieder der Gang. Manchmal sage ich mir, warum tue ich mir das noch an, die Untersuchungen, dann wieder 3 Tage, 4 Tage warten auf das Resultat. Man hat die Hoffnung, man fühlt sich doch gut. Es ist nicht so, dann kommt man her, jetzt sind unterdessen Kinder alle erwachsen.
Darf ich noch schnell, einfach da schnell unterbrechen, wie es mich interessiert, wie du das dann gemacht hast, in dem Moment, also vor 11 Jahren. Wie hast du deinem Kind das gesagt? Also bist du einfach vor sie angestanden oder habt ihr ein Essen gemacht und dann hast du es dann gesagt und mit welchen Worten hast du ihnen das mitteilt?
Nein, ich weiß einfach, dass ich hierher kam, einfach ganz klar gesehen, ja, hier gibt es einfach einen bösartigen Tumor in der Brust. Jetzt müssen wir die Brust aboperieren und dann gäbe es Chemotherapie und ich habe so Angst, dass ich ja, sterbe. Oder? Und dass das sehr eine bedrohliche Situation ist, dann hat man natürlich gesagt, nein, man hat auch eine gute Chance, dass man das heilen kann. Oder? Dann war es noch etwas anders gewesen als jetzt. Aber ich hatte so Angst gehabt und für mich ist wirklich eine Welt zusammengebrochen. Und das hat mich so schlimm gedacht, wartenden Kind, oder? Sie haben gewusst, dass ich jetzt das Resultat abholen kann. Oder der Älteste war 16, der hat es mit anderen Worten aufgefasst als der 6-Jährige. Aber jetzt im Nachhinein, wie fest es sie noch ist, eingefahren.
Ja, eben. Also die Reaktion damals, man kann sie nachher auch von heute sagen, aber damals, wie hast du die empfunden? Weil es ist ja für dich der schwerste Gang gewesen, dort in dem Moment, ihnen das zu sagen.
Also ich muss einfach sagen, dass das, ja, Kinder haben es ja unterschiedlich aufgenommen, aber ich glaube, im Nachhinein ist es so ganz wichtig gewesen, dass sie immer sie im Bild waren. Es ist dann natürlich auch ganz eine schlimme Zeit gekommen. Am Anfang hatte ich sehr ein Problem gehabt, dass ich eine amputierte Brust habe. Ich habe mich verstümmelt gefühlt, obschon ich habe mir immer wieder auch gesagt, lieber keine Brust mehr als sterben, oder? Und dass ich die Kinder alles so ja, mitbekommen, dass ich manchmal so unendlich traurig war. Aber dann dann auch wieder aufgestellt, dass mir ist gut ging. Und dann zumal war es mir auch ein halbes Jahr sehr elend gewesen. Oder das ist schon nur der Gang immer wieder in die Chemo, ist eine riesen Tortur gewesen. Oder das positive Einstellen für die Herren, das ist schon ein riesen Gang. Heute sind zum Glück nicht mehr schlecht, dann ist es nicht mehr gebrochen, aber es ist mir immer schlecht, ein halbes Jahr einfach immer schlecht.
Und wie haben die Kinder, also wie nehmen die Kinder, das hast ja du alles empfunden, man ist ja dann auch sehr verletzlich, oder? Wenn man, also man kommt auch alle Reize mit über und so. Wie hast du das Gefühl gehabt, wie die Kinder auf das reagiert haben, dass ihre Mami, du hast vorher gesagt, ich bin amputiert, ich habe eine amputierte Brust, ich bin nicht mehr ganz Frau. Wie haben sie reagiert auf die Mutter, die eine Zeit lang dann auch immer im Bett war oder weg war zur Chemo?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also ich muss sagen, ich habe Unterstützung gehabt von meiner Mutter, von meiner Schwester, von meinem Mann. Und, oder dann haben sie mich sehr schon auch gefragt. Ich war immer sehr offen gewesen mit ihnen. Ich war so eine ganze, wo ich getuscht habe. Oder? Ich hatte auch das Gefühl, ich kann mich nicht mehr anschauen. Ich habe das aber bewusst auch immer wieder. Und dann hat mir der Kleinste, wo ich auch einmal einfach gerannt und bin traurig gewesen. Ist er so vor mir hergestanden und hat so liebenswert gesagt, Mutti, bist nicht traurig, die wachsen schon wieder nach. Und ich brauche jetzt keine Milch mehr von dort. Mhm. Und das hat mich dann so getröstet, weil das Kind einfach so positiver gesehen hat. Sie haben mich ja wollen. Und das andere war ihnen nicht wichtig. Und einmal, als ich die Prothese hatte, bin ich im Garten und habe die Stiefel gewaschen. Und dann ist die Prothese, weil ich habe dann zumal mich noch nicht entscheiden für die riesige BHs, heute gibt es natürlich schön elegante, dann hat es einfach noch so grosse gegeben, ich war dann 39 gewesen. Und dann hatte ich das Gefühl gehabt, ich trage genau meine BHs und die Prothese einfach ziehen, dann hast du mir mal beim Schuhwäschen rausgefallen und der älteste Sohn ist so nett gestanden und er hat dann nicht gewusst, ob er jetzt etwas soll sagen oder lachen oder wie nicht reagieren. Dann sind wir beide so der gestanden und haben einander angeschaut. Dann haben wir so müssen lachen und gesagt, du Marc, es ist eigentlich nicht gut, wenn eine Frau geht, das ab und das, gell, das ist so komisch. Und dann haben wir so müssen lachen und das hat mir eine Art gut getan. Oder einfach mit ihnen ehrlich umzugehen und das nicht zu verstecken, mit meinen Gefühlen. Oder?
Ja.
So wie es einfach war. Gut, ich hatte auch einen Mann gehabt, der zu mir gehalten hat. Und ich habe mich dann auch immer wieder gesagt, ja, lieber das. Also, dass die Brust halt nicht mehr da ist, aber dafür, wenn ich das gesund werde, ist das ja viel mehr. Und ich beziehe mich ja nicht darüber, aber das ist ein Prozess, wo ich jetzt im Nachhinein viel erlebt habe bei Frauen, die bis zum Mensjahr oder nie sind darüber wegkommen. Und ich habe das fest probiert, oder, dass ich an dem nicht zugrunde gehe, oder, dass ich mich nicht nur mit dem als einfach als Mensch bin. Oder? Man schaut sich ja viel nur aus äusserst an.
Genau. Und kannst du mir sagen, wie es denn jetzt, also du hast gesagt, dann habe ich eigentlich, was, 10 Jahre?
Ist 11 Jahre.
11 Jahre ist es gut. Also ja, gut gewesen, hast du immer wieder zu den Untersuchungen müssen und jetzt ist der Hammerschlag gekommen wieder.
Ja, dann ist nach 11 Jahren habe ich es im Brustfell gehabt und hat mir Chemo gemacht. Das ist wieder 3 Jahre gut gewesen. Und im 11 hat es auf der Leber angefangen, hat eine Operation gemacht. Und dann ist es auch so ganz schlimm gewesen. Oder so die Leber, und ich dachte, so, jetzt ist das endgültige Todesurteil. Dann hat man Operation gemacht, dann war es auch wieder ein Jahr gut gewesen. Und dann hat man im 12. noch eine Operation gemacht, um zu erleben. Und jetzt seid ihr eigentlich, dann war immer wieder etwas gewesen. Und seit einem Jahr bin ich eigentlich immer ein bisschen in Chemo, immer wieder in Hoffnung, weil ich bis letzten Herbst immer fit war. Und ich immer habe gesagt, ich fühle mich wohl. Wo ist das Problem? Das ist einfach meine Diagnose. Ich habe immer gearbeitet, aber eben das letzte halbe Jahr hat mich wirklich das erste Mal die Krankheit mit Schmerzen und mit Wasser im Bauch sehr geplagt. Chemo hat mich angeschlagen, dann hat man wieder gewechselt und immer wieder die Hoffnung, jetzt holt es den, und dann kommt man wieder, alle warten drauf auf das, ja, das Positive und man macht wieder immer die Untersuchung.
Die Angst vom Anfang, die haben sich aber völlig verändert.
Ja, die haben sich verändert.
Also die Angst irgendwo vor dem Tod, wie ist denn, also wenn du jetzt müsstest, in der Minute, wo wir miteinander reden, wenn du jetzt müsstest über den Tod reden, sind da Ängste vor dem Sterben?
Ja, ein Teil. Also die Ängste waren grösser gewesen, denn im 11. Bei dieser Operation als jetzt. Oder? Also ich habe ja auch gelernt, was brauche ich für, weil dann bin ich auch psychisch völlig am Boden gewesen. Und ich bin wirklich auch auf dieser Kippe gewesen, dass ich zwar nicht wollte, aber ich habe manchmal gesagt, ich könnte mir jetzt gerade etwas antun. Es nimmt mir nichts aus. Oder im Auto Gas geben, etwas sicher zu fahren. Und ich habe dann gemerkt, für die Menschen, die immer dort stehen oder die auf anderer Seite ein Problem haben, wie nach die Kante ist, dass man es macht oder nicht macht. Oder? Und ich bin jetzt dankbar, dass ich den Gedanken habe verloren oder einfach das nicht würde machen. Aber ich habe die Panik auch gehabt und ich wäre für alles bereit gewesen. Weil die panische Angst, die ich Monate hatte, das war ganz schlimm gewesen. Aber ich habe auch probiert, Hilfe anzunehmen und immer wieder auch halt auch die Familie zu bombardieren mit diesen Ängsten oder einfach ihnen halt das rauslassen. Und vielmal muss mein Mann herhaben, meine Freunde, meine Schwestern. Und dann ist das so wie abgelassen.
Ja.
Ich bin so dankbar, dass sie so emotional, das kann so wie, wenn mir etwas extrem Angst macht, dann äußere ich das. Und auch jetzt, eigentlich geht es mir gar nicht schlecht. Ich glaube, jetzt heute habe ich auch wieder den Bericht, dass halt irgendein, weil ich so Schmerzen habe im Oberbauch, dass man muss untersuchen, was könnte sein. Oder ich habe so einen Ausschlag, wo man zuerst annimmt, dass sie gut Metastase. Und er denkt, hat man es heute auch noch in Betracht gezogen, das könnte Gürtelrose sein, einfach wahnsinnige Bauchschmerzen.
Und das ist einfach immer wahnsinnig viel, oder? Also jetzt bist du 55 und darf ich gleich noch einmal das Wort wegen dem Sterben, hast du noch nicht ganz beantwortet. Angst vor dem Sterben, ist die da oder hat die sich völlig verändert?
Ja, ich habe sicher nicht mehr gleich Angst wie zum Beispiel vor 16 Jahren, oder?
Ja,
dort ist alles klar gestanden in meinem Kopf und meinem Leben. Aber das hat sich verändert, auch weil ich arbeite selber im Pflegeberuf. Und ich habe vielleicht andere Beziehungen als jemand, der nie mit dem zu tun hat. Aber dass es mir Angst macht, eine Art schon, vielleicht, dass ich denke, Jesus, wenn die Schmerzen noch.
Und
was ist denn, wenn man tot ist? Also, oder ich bin sicher nicht ein ungläubiger Mensch, aber auch nicht ein gläubiger Mensch. Und dann hat man auch die Momente, wo man total den Glauben verliert, oder? Und denkt, wo ist jetzt da Gott, dass ihr ihm immer wieder so straft, dass ich hätte jetzt nach all diesen Sachen doch jetzt genug gehabt. Und dann kommt man so, denkt man, ich wäre das jetzt ein guter Weg, wenn man den Glauben hat. Oder dann bin ich der Richtung auch böse oder zornig über das. Und dann wird der Tod irgendwie auch schwer. Oder man denkt, wenn man dort tot ist, ist man dort tot. Oder hat man dann lange
Zeit nach der Familie? Vielleicht hat man dann Ruhe, vielleicht ist es dann viel schöner. Aber wir reden jetzt nicht über den Tod. Ich wünsche dir nämlich jetzt noch ganz, ganz viel, was soll ich sagen, Wochen, Jahre.
Ja, ich habe selber auch das Gefühl, dass
noch nicht alles erledigt.
In dieser Welt. Also ich hoffe fest, dass man immer wieder ein Medi findet, das das im Schach hat. Oder?
Dazu ganz viel Kraft, Nelly.
Ja, das
alles Gute.
Mir auch, danke.
Und eine gute Nacht.
Ja, merci.
Merci fürs Gespräch. Ciao, Nelly. Tschüss. Wir machen gerade weiter mit der Jane. Das ist Barbara. Sali, Jane.
Sali, Barbara.
Jane, was ist denn dir passiert? Oder was würdest du sagen, das war der schwerste Gang von meinem Leben?
Ich
musste
für meine Mama entscheiden, aber noch so weiterleben oder nicht.
Soll ich gerade fragen, wie du entschieden hast?
Nicht mehr weiterleben.
Nicht mehr weiterleben. Haben die das zum Voraus abgemacht gehabt?
Ja. Vielleicht kann ich ein bisschen erzählen, bis er so ein bisschen dazu gekommen ist. Also, er hat nach monatelangen Verdauungsproblemen, wo man die Ursache nicht gefunden hat, nachher ganz extrem starke Schmerzen kam und ist dann in Notfall gegangen, ins Spital. Und dort haben sie ihm die Diagnose gegeben, er hat eine schwere Bauchspeicheldrüsenentzündung. Und dann hat man uns gesagt, das könnte eine sehr lange Zeit geben im Spital.
Ja.
Und er ist dann auch 7 Wochen auf der Intensivstation rund um die Uhr betreut worden. Und am Anfang war er noch ansprechbar gewesen, und dann hat er noch keine künstliche Beatmung gehabt, und wir konnten noch reden miteinander. Und dann haben wir zusammen am Ärzteteam seine Wünsche bekannt gegeben. Und ich soll an seiner Stelle über alles informiert werden und die Entscheidungen für ihn treffen. Mhm. Und sein Wunsch war einfach, er möchte nicht ein lebenslanger Pflegefall werden. Das ist seine Angst, überhaupt ins Spital zu gehen. Er hat sich eigentlich lange noch geweigert, überhaupt ins Spital zu gehen. Ich habe das Gefühl gehabt, dann fängt das Problem erst an und dann komme ich nie mehr dort raus. Mhm, mh. Und wir haben das dann so abgemacht und ich habe gewusst, es muss vorwärts gehen. Es muss besser werden mit seinen Kranken, sonst sieht das schlecht aus mit der Zukunft.
Wie ist das, wenn man weiss, jetzt ist die Entscheidung bei mir? Also ich muss quasi, also wie hast du das empfunden? Nur schon darüber zu reden. Also du musst dann mal entscheiden, wenn ich dann vielleicht eben nicht mehr entscheiden kann. Was geht da durch den Kopf?
Es ist eine ganz grosse Verantwortung, die man muss tragen. Und irgendwie, weißt du, wir haben eine ganz intensive Beziehung, 35 Jahre lang geführt. Und irgendwie bist du das an einem Partner schuldig, dass du das für ihn machst. Mhm. Da führt gar kein Weg vorbei. Mhm. Das ist so.
Das hättest du umgekehrt. Gefühlsmässig,
weißt du, ich will ja das nicht. Ich will ihn nicht verlieren. Für mich verändert sich das ganze Leben.
Ja.
Aber ich muss das für ihn tun.
Und umgekehrt wäre das auch der Fall gewesen.
Also ja, sicher.
Dass du das auch so hättest wollen. Gemacht haben.
Ja.
Und dann ist es ihm, also du hast dann eigentlich immer gewusst, das finde ich einen guten Satz, den du gesagt hast, ich will das ja eigentlich nicht, ich will ja, dass wir zusammen leben. Jetzt ist da immer Hoffnung gewesen, dass es wieder gut geht, natürlich, der Wunsch und gleichzeitig auch das Zuschauen, dass es nicht besser wird.
Ja, das ist so, man macht sich zwischen ihnen auch immer wieder Gedanken, was wäre wenn, was ist wenn jetzt wirklich stirbt oder ab, was würde ich denn machen? Und ich kann mir noch nicht vorstellen, was denn wirklich ist.
Mhm. Ich glaube, das kann man sich das schon so ausmalen, oder? Aber dass es mit der Realität hat, hat es meistens nicht so viel zu tun, weil der Mensch ist ja immer noch da, oder?
Ja, ja. Es ist jemand da, der auf dich wartet.
Ja,
es ist jemand da, wo du jeden Tag gehst, suchen, dass er nicht allein ist, dass er fühlt, dass du bei ihnen bist, obwohl man noch nicht miteinander reden kann und meistens auch im künstlichen Koma innen war. Und doch irgendwie spürst du etwas. Und da ist einfach noch jemand da.
Mhm.
Und das ist nachher einfach der Weg. So konsequent.
Jetzt kommen wir auf den Moment, das war ja der schwerste Gang für dich, den zu entscheiden.
Ja.
Wann war das und hat man dich gefragt, jetzt müssen sie sich entscheiden?
Ja, das war am 21. Januar. Ich hatte eine Einladung zu einem Gespräch mit den Ärzten. Und das war nicht das erste, weil man hat vorher schon Eingriff machen Körper, und ich musste unterschreiben. Und ich habe dann nicht gewusst, geht es jetzt wieder um einen Eingriff oder ist es jetzt endgültig? Weil sie haben mir auch immer wieder gesagt, es kann schon sein, dass er daran stirbt. Mhm. Also die Hoffnungen haben sie mir nicht irgendwie so rosarot ausgemalt. Und dann ist seine Lieblingspflegerin an der Tür mich abholen und hat mich an die Arme genommen. Und dann habe ich gewusst, da sind Tränen gelaufen und ich wusste jetzt, um was es geht in diesem Gespräch.
Mhm.
Und dann läuft es einfach alles ab im Kopf und dann weisst du, was du machen musst. Also ich habe gewusst, was ich tun muss und was ich entscheiden muss. Aber das Ganze dann, der ganze Ablauf, weisst du, das Miterleben, und es war sehr schwer gewesen dann.
Also du hast dann entschieden, es ist jetzt, also ich muss jetzt meinen Mann gehen lassen.
Ja, genau.
Auch für ihn. Und bist du dann dabei gewesen in dem Moment?
Ja, ich habe ich konnte dann dabei sein. Wir hatten alles organisiert. Also es ist dann rundum sind dann so helfende Hände rum gewesen, die alles gemacht haben. Und ich konnte dann mit ihm sein und mich verabschieden von ihm. Und ich habe ihm mal versprochen, zwischen ihnen mal einmal, dass ich ihn wieder heimnehme, dass er nicht im Spital muss sterben. Und wenn er stirbt, dass er noch, auch nach dem Tod noch heimnehme und dann ihn dann nachher gerade anschliessend heimbringen und da aufbahren.
Also er ist im Spital dann gestorben?
Ist im Spital gestorben.
Wie ist denn, also das war ein kurzer Moment dann gewesen, oder ist das eine lange Zeit gewesen, wo du ihn da in den Tod begleitet hast, beim Sterben geholfen hast?
Nein, es war eigentlich kurz gewesen. Wir haben dann gesagt, man tut die lebenserhaltenden Massnahmen abstellen.
Ja.
Und ich habe mich darauf vorbereitet, dass das eventuell eine längere Geschichte wird und ich hätte können bleiben, solange ich wollte. Und dann ist es etwa 4 Stunden gegangen und dann hat das Herz nicht mehr geschlagen.
Mhm.
Und dann haben wir auch von einer Art Gewissheit gehabt, dass es wirklich richtig war, weißt du,
und es ist auch, also etwas, eigentlich auch etwas Schönes, dass er dann hat können in deinem Beisein loslassen, in so kurzer Zeit, oder?
Mhm.
Wir haben nicht mehr lange Zeit, also du hast ihn dann noch heimgenommen.
Ja.
Also, weißt du, ihm versprochen hast und, und das ist dann für dich, sind das gute Momente gewesen?
Ja. Ich habe eigentlich in dem Moment gewusst, ich habe alles für ihn da.
Mhm.
Und in dem Moment, wo er auch gestorben ist, ist so eine Art wie ein wahnsinniges Gefühl von Liebe auf mich zugekommen.
Mhm.
Es sind auch rundum alle Leute in meinem Umfeld, sind mich umarmen. Und ich habe so ein wahnsinniges Gefühl bekommen von einer Hilfsbereitschaft, die ich noch nie erlebt habe in meinem Leben. Also ich habe auch ganz positive Erfahrungen gemacht.
Mhm.
Mit dem Sterben.
Mhm.
Das sind einfach ein bisschen zwei verschiedene Sachen. Einerseits ist ein grosser Verlust, andererseits sind so positive Erfahrungen da. Und ich wusste, ich habe es richtig gemacht, ich kann nicht mehr machen.
Mhm.
Und
richtig entschieden, weil er hat das auch so wollen und ihr habt das zusammen so beschlossen miteinander.
Ja, genau.
Also du würdest auch wollen, auf diese Art und Weise gehen können.
Mhm, richtig, ja. Nur,
jetzt
ich bin eigentlich allein.
Ja, jetzt bist du allein, das ist dann ein bisschen schwierig so.
Ja.
Ja, du, total, also wirklich sehr, sehr eindrücklich gewesen. Und ich wünsche auch dir alles Gute, weil es ist ja noch nicht so lange her und wir sind am Ende der Sendung. Und mach's ganz gut und eine gute Nacht.
Dankeschön und ich möchte mich auch noch bei allen helfen bedanken, die sich mir angenommen haben.
Wunderbar. Sie haben das jetzt sicher gehört. Also, ciao, Jane.
Ciao.
Damit sind wir wirklich am Ende der Sendung. Wir sehen uns am Dienstag wieder eben zum Thema im Rausch. Bin gespannt, was dann passiert. Und habt's gut, macht's gut, eine gute Woche. Tschüss zusammen. Das
eine Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.